Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Sommer, Sonne, Meer, schön. Aber nicht die Sonnencreme vergessen. Irgendeine? Nein. Sonnencreme ist nicht gleich Sonnencreme. Und es geht auch nicht nur um Sonnenbrand. Von einigen Inhaltsstoffen wird inzwischen sogar abgeraten. Und wie Sie die richtige Wahl treffen, darum geht es heute. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, das ist jetzt die 121. Folge des Podcasts und die letzte vor den Sommerferien. In der letzten Zeit gab es ja ein paar Neuerungen. Einige werden gemerkt haben, ich versuche jetzt das Wichtige immer auf 15 Minuten zusammenzufassen. Ich denke, das kommt ganz gut an. Zumindest den Podcast Charts Medizin nachzuurteilen, war der Podcast lange unter den Top 10. Dann ist er irgendwie weit abgefallen nach unten und nun wieder unter den Top 30. Übrigens, liebe Hörer, seit Januar habe ich keine einzige Bewertung mehr bekommen, keinen einzigen Kommentar. Ich habe zwar keine Ahnung, wie der iTunes-Algorithmus funktioniert und ob das wichtig ist, aber ich würde mich auch so freuen über positive Kommentare und Sterne, am liebsten natürlich 5 Stück. Und empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Bei der Gelegenheit schauen Sie auch mal bei Ihrem Buchhändler vorbei oder bei Amazon und bewerten dort mein Buch, kommentieren das dort auch gerne, wenn Sie das Buch gelesen haben. Eine weitere Neuerung, ich mache keine Pharma-Songs mehr, weil ich mich über die GEMA doch sehr geärgert habe. Ich habe hier eine Lizenz erworben, um mit diesem Podcast einige Minuten Pharma-Songs zu spielen und hatte dann mitgeteilt, dass ich den Podcast umbenannt habe und dann wollte die GEMA, dass ich eine komplett neue Lizenz beantrage und das fand ich ein bisschen übertrieben, weil die alte war ja noch einige Monate gültig. Das mit dem Jingle jetzt finde ich eigentlich auch ganz schön und trägt dazu bei, dass der Podcast bei 15 Minuten bleibt. Auch die Gruppen bei Facebook, Signal und Threema sind recht aktiv. Viele stöbern auch mal in alten Folgen. Die sind übrigens nicht alt. Es ist nicht wie bei alten Nachrichten. Jede Folge ist noch aktuell, auch wenn sie vor 1,5 Jahren aufgenommen wurde. Wenn da irgendwas drin ist, was nicht mehr relevant ist oder falsch, werde ich sie löschen oder überarbeiten. Also hören Sie sich gerne, wie in einem Nachschlagwerk, auch ältere Folgen an. Heute zum Beispiel das Thema Sonnenschutz passt natürlich zum Sommer und ist kein echtes Update. Die alte Folge bleibt aktuell, die war auch sehr detailliert und noch viel länger. Aktuell werden aber neue Dinge zum Thema Sonnenschutz diskutiert, die einen neuen Podcast dazu sinnvoll machen. Außerdem passt das Thema ja jetzt zum Sommerurlaub. Apropos Sommer, wie ich ja schon gesagt habe, gehe ich jetzt zwar nicht in Urlaub, aber ich mache eine kleine Podcast-Pause. In dieser Zeit koordiniere und schreibe ich einen Forschungsantrag für ein sehr, sehr großes EU-Projekt, um für bereits zugelassene Arzneimittel neue Anwendungen für Krankheiten zu finden, für die es bisher noch keine Behandlung gibt. Das geht natürlich viel schneller, als ganz neue Arzneistoffe zu entwickeln und ist für die Patienten viel sicherer, da die Risiken schon bereits zugelassener Arzneimittel natürlich bekannt sind. Und bei neuen Arzneimitteln ist das natürlich am Anfang noch nicht der Fall. Außerdem spreche ich selber die deutsche Version meines Buches Geheilt statt behandelt als Hörbuch ein. Und ich gebe mein Buch Geheilt statt behandelt auf Englisch und wahrscheinlich auch einigen anderen Sprachen jetzt heraus. Und wahrscheinlich mit dem jetzigen Untertitel als neuem Titel. Das heißt dann auf Englisch The End of Medicine as We Know It. Jetzt aber zum Update zum Thema Sonnenschutz. Welchen und warum? Der Anlass für dieses Update waren vor allem 2 Tests der Stiftung Warentests und von Ökotests. Und Die beruhen auf einigen Veröffentlichungen zu möglichen Risiken von Sonnenschutzmitteln. Als Intro nochmal kurz, warum ist Sonnenschutz wichtig? Natürlich, um Hautkrebs zu verhindern. In Deutschland kommen pro Jahr etwa 18.000 Fälle mit dem schwarzen Hautkrebs vor. Der ist invasiv und sehr maligne. Und 10-mal mehr Fälle aber von weißem Hautkrebs. Da gibt es einmal eine Variante, die keine Metastasen macht, das ist das Basaliom. Und dann gibt es aber einen, der potenziell metastasieren kann, das ist das Spinaliom. Und dessen Vorstufe ist eine sogenannte Lichtkeratose oder aktinische Keratose, die eben in 10% dann in so ein Spinaliom übergeht. Also es geht um weitaus mehr, als um Sonnenbrand zu verhindern. Was sind die Ursachen von Hautkrebs? Für alle Typen gilt eigentlich, dass es ultraviolette Strahlung ist. Einige haben dann noch eine genetische Veranlagung oder nehmen das Immunsystem schwächende Arzneimittel ein. Diese UV-Strahlung wird wieder unterschieden zwischen Ultraviolett A oder UVA abgekürzt, UVB und UVC. Von A nach C wird das ultraviolette Licht immer kurzwelliger und immer aggressiver. Aggressiver bedeutet auch, dass es nicht weit in die Haut eindringt, aber in den Schichten, wo es eindringt, relativ viel Schaden anrichtet. Das UVA ist also das am wenigsten aggressivste, das aber dafür am weitesten in die Haut eindringt und Alterung verursacht und eventuell auch Allergien, zum Beispiel bei der Mallorca-Akne. Das UVB steht für B wie Sonnenbrand, aber auch braun werden. Und UVC kommt zum Glück hier auf der Erde praktisch nicht an. Unter UVC-Licht wäre kein Leben auf der Erde möglich. Das wird von der Erdatmosphäre komplett absorbiert, außer eben, es gibt mal ein Ozonloch. Sonnenbrand hat für diese beiden Krebsformen, also den schwarzen und den weißen, auch eine unterschiedliche Bedeutung. Bei dem schwarzen Hautkrebs sind vor allem häufige schwere Sonnenbrände in der Kindheit wichtig, aus denen sich dann über Jahre hinweg langsam ein Melanom entwickelt. Und bei den weißen Hautkrebsen, da ist eigentlich die angesammelte Gesamtdosis an ultraviolettem Licht im Laufe des Lebens wichtig. Also da ist auch noch wichtig, was an Strahlung im Erwachsenenalter auf die Haut auftrifft. Und Sonnenschutzprinzipien sind dreierlei. Zum einen natürlich Vermeidung, zweitens die richtige Kleidung und dort, wo die Kleidung eben nicht die Haut verdecken kann, Sonnenschutzmittel. Und welchen Lichtschutzfaktor man da jetzt nimmt, das hängt auch wieder von drei Faktoren ab. Erstmal, wie ist die individuelle Hautbeschaffenheit, was ist man für ein Hauttyp? Dann, wie ist die Sonnenintensität jetzt, wenn man rausgeht und wie lang ist die Aufenthaltsdauer? Da weiß jeder ungefähr, bis wann er ohne Sonnenschutz einen Sonnenbrand bekäme. Weil das ist wichtig, um mit dem Lichtschutzfaktor zu arbeiten. Weil der Faktor besagt nicht, wie lange man jetzt in der Sonne bleiben darf, sondern man darf mit dem Faktor die Zeit multiplizieren, mit der man normalerweise einen Sonnenbrand bekäme. Steht zum Beispiel auf einer Sonnencreme Lichtschutzfaktor 30, dann darf man 30 mal länger in der Sonne bleiben bis zum Sonnenbrand als eben ohne die Sonnencreme. Rechnen wir es mal durch. So wir Mitteleuropäer dürfen meist so zwischen 5 und 30 Minuten im Sommer in der Sonne bleiben, bevor wir langsam einen Sonnenbrand bekommen. Nehmen wir mal einen Durchschnitt an von 10 Minuten und jetzt schmieren wir uns ein mit einer Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 30. Dann dürfen wir also diese 10 Minuten mal 30 nehmen, macht 300 Minuten oder 5 Stunden. Jetzt weiß man aber, dass es auch sonnenbrandunabhängige Hautschäden gibt, die schon etwas früher auftreten. Deswegen gibt es noch so einen Sicherheitsfaktor, dass man davon nochmal 40% abzieht. Also nur 60% dieser 300 Minuten und 60% von 300 Minuten sind 180 Minuten, also 3 Stunden nur. Übrigens, nachcremen gilt nicht. Man kann nicht dann nach 3 Stunden nochmal irgendwie eine Sonnencreme auftragen und denken, das ging wieder von vorne los. nach den 3 Stunden war's das. Man kann auch dann nicht irgendwie einen höheren Lichtschutzfaktor auftragen und so versuchen, noch ein paar Minuten rauszuquetschen. Nein, mehr gibt's nicht für den Tag. Jetzt ist natürlich die Frage, und das war das Thema von dem Ökotest und der Stiftung Warentest, welche UVB-Sonnenschutzmittel soll man verwenden? Es gibt auch sogenannte natürliche, rein pflanzliche Weizenkeim, Himbeersamen, Kokosöl, die werden als natürliche Alternative vermarktet. Die bieten aber keinen ausreichenden Sonnenschutz, also die kann man schon mal gleich vergessen. Es kommen eigentlich nur chemische Stoffe in Frage, die in die Haut eindringen und schützen, oder mineralische Stoffe, die auf der Haut bleiben. Diese organischen Stoffe werden aufgenommen, und da das natürlich großflächig passiert, weil man sich ja beim ganzen Körper damit eincremt, werden am ganzen Körper diese Mittel aufgenommen und können dann ins Blut übertreten. Und jetzt wird eben diskutiert, ob diese Stoffe eine hormonähnliche Wirkung haben. Im Tierversuch und in Zellkulturen war das nachweisbar. Und dann gibt es die mineralischen Sonnenschutzmittel, das ist zum Beispiel Titandioxid oder Zinkoxid, das sind letztlich weiße Pulver, die lösen sich nicht und dringen eigentlich auch nicht in die Haut ein, sondern lagern sich auf. Die werden vor allem bisher für Kinder empfohlen. Das Manko ist so ein bisschen, dass die äußerst zäh, bappig beim Auftragen sind und auch so einen Weißeffekt verursachen, weil sie ja eben ein weißes Pulver sind. Um dem wiederum zu entgehen, haben sich die Hersteller einfallen lassen, dieses Pulver noch weiter zu zerkleinern in Nanoteilchen. Dadurch können die kleinen Partikel leichter verrieben werden, rücken näher aneinander. Dadurch gibt es weniger Sonnenlücken und der Schutz vor der UV-Strahlung ist tatsächlich noch besser. Und weil diese Nanoteilchen das Sonnenlicht in verschiedene Richtungen nun streuen, wird verhindert, dass dieser sichtbare weiße Film auf der Haut entsteht. Ein Risiko, was dann wiederum diskutiert wird, ist, können nun diese Nanopartikel vielleicht doch in die Haut eindringen. So, und zu diesen ganzen neuen Aspekten hat die Stiftung Warentest bzw. Ökotest 2 Tests durchgeführt. Das Problem ist, dass die leider nahezu komplett unterschiedliche Produkte getestet haben und nach komplett unterschiedlichen Kriterien. Und selbst wenn man die Kriterien beider Tests vereint, fehlen meiner Meinung nach noch viele Punkte, die aus Sicht einer guten Beratung, zum Beispiel in einer guten Apotheke, immer noch fehlen und eigentlich ergänzt werden müssen. Also das Mindeste wäre, dass diese beiden Teams sich mal zusammentun, sich auf dieselben Sonnenschutzmittel einigen und dann von mir aus ihre unterschiedlichen Tests durchführen und das Ganze mal zu einem Test vereinigen. Weil aus diesen beiden Tests kann man letztlich so gut wie gar nichts rausziehen. Ökotest hat vor allem Problemstoffe untersucht, wie bedenkliche UV-Filter, hatte ich ja eben schon gesagt, und generell unabhängig jetzt vom eigenen Körper die möglichen Umweltschäden dieser Sonnenschutzmittel. Bei diesen mineralischen Sonnenschutzmitteln wollte Ökotest wissen, ob und wie viele Nanopartikel enthalten sind und ob das auch deklariert ist, ob diese Nanopartikel nun wirklich in die Haut eindringen. Dazu gibt es widersprüchliche Daten. Eine Publikation sagt, dass geringe Mengen von Zinkoxid-Nanoteilchen tatsächlich über die Haut aufgenommen werden können. Eine andere sagt, dass weder von Titandioxid noch von Zinkoxid-Nanoteilchen aufgenommen werden. Die letzte Einschätzung passt auch zum aktuellen Stand des Bundesinstituts für Risikobewertung und auch eines Expertengremiums der EU-Kommission für Verbraucherschutz, die beide zur Einschätzung kommen, dass gegenwärtig keine gesundheitlichen Risiken vorliegen bei diesen mineralischen Sonnenschutzmitteln. Was Ökotest auch noch untersucht hat, ob Mikroplastikbeimischungen in den Sonnenschutzmitteln sind. Die gelangen ja beim Baden prinzipiell in die Umwelt und in unsere Nahrungskette, sind schwer abbaubar. Und ich erinnere dann nur an meinen letzten Podcast. Die Stiftung Warentest, die hat mehr so technisch untersucht, ob der deklarierte Sonnenschutzfaktor, also was UVB betrifft, überhaupt stimmt. Und bei 3 Produkten stimmt der UVB und oder der UVA-Schutz nicht. Dann haben sie noch untersucht, ob die Sonnencremes Feuchtigkeitsspenden sind. Okay, kann man machen. Ob die Entnahme mit nassen und trockenen Händen angenehm ist, das Auftragen, das Einziehen in die Haut, das Hautgefühl. Und die haben sich wiederum genauer den organischen UV-Filter Octocrylen angesehen, der in vielen dieser Sonnenschutzcremes enthalten ist, wo eben das Sonnenschutzmittel in die Haut einzieht. Das ist diese Substanz, ich sage es nochmal, Octocrylen, können Sie hinten auf die Zusammensetzung schauen, Ihres Sonnenschutzmittels, die möglicherweise selber eine hormonähnliche Wirkung hat. Bedenklicher ist aber, dass herausgefunden wurde dieses Jahr, dass wenn man diese Sonnenschutzmittel längere Zeit lagert, zum Beispiel das Sonnenschutzmittel vom letzten Jahr verwendet, dann eine Umwandlung zu Benzophenon passiert. Und das wurde im Tierversuch nachgewiesen, verursacht in größeren Mengen aufgenommen Krebs. Aber auch hier ist die Expertenmeinung nicht einheitlich. Und zwar zu diesem Octocrylen selbst, also bevor es umgewandelt wird, sagt wiederum dieses Expertengremium, es gebe zwar aus einigen Studien Hinweise, dass Octocrylen hormonartige Wirkung haben könnte, doch reichten diese Nachweise nicht aus, um dieses Sonnenschutzmittel als hormonell gesundheitsgefährdend einzustufen. Und auch das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung urteilt ähnlich, eine gesundheitliche Beeinträchtigung sei durch Octocrylen nicht zu erwarten. Bei diesem Abbauprodukt nach einem Jahr sieht es jedoch ein bisschen anders aus. Zu dem Benzophenon sagt das europäische Expertenkriterium, dass das schon eine gefährliche Verunreinigung ist, die überwacht werden muss und nur in Spuren vorhanden sein darf. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich hierzu auch geäußert und sagt, dass Benzophenon tatsächlich ein möglicherweise krebserzeugender Stoff ist. Und Ökotest sagt ganz klar, besser man verwendet ein Sonnenschutzmittel ohne das Octocrylen. So kommen also Ökotest und Stiftung Warentest mit unterschiedlichen Kriterien und großenteils verschiedenen Produkten zu unterschiedlichen Produktempfehlungen. Und bei nur ganz wenigen identischen Produkten, die sie also beide untersucht haben, kommen sie dann auch wiederum zu unterschiedlichen Bewertungen. Also wie gesagt, meiner Meinung nach sollten die sich mal zusammentun, als 2 Tests zu generieren, mit denen man relativ wenig letztendlich anfangen kann. Weil beide Teams verwenden eigentlich gute Kriterien und die sollte man dann irgendwie vereinigen. Aber ich sagte ja noch, Wichtiges oder zumindest praktisch Wichtiges fehlt in beiden Tests. Und zwar kann ich aus eigener Nutzung bestätigen, dass wenn man zum Beispiel wandert und ein bisschen schwitzt und es läuft Schweiß von der Stirn in die Augen, das ist ein Riesenunterschied, was Augenreizung machen kann, welches Sonnenschutzmittel man verwendet. Einige garantieren, keine Augenreizung zu machen und hypoallergen zu sein. Dann ist auch wichtig bei Menschen, die eine Mischhaut oder fettige Haut haben, dass dieses Sonnenschutzmittel im Gesicht zumindest ölfrei ist und keine Pickel auslöst. Ferner ist die Lippe ja eine Haut, die kein Pigment produzieren kann. Und hier kann durch starkes ultraviolettes Licht sogar ein Herpes ausgelöst werden. Und da gibt es eben Lippenbalsams mit einem sehr hohen Schutzfaktor, die zudem intensiv Feuchtigkeit spenden. Und dann sagte ich ja, ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, die aktinische Keratose. Es geht ja nicht nur um diesen klassischen Sonnenbrand, sondern gerade bei Männern geht es auch um die ganzjährige Begrenzung von UV-Bestrahlung von Nase oder dem ganzen Kopf, auch bei fortschreitendem Haarausfall. Natürlich kann man sagen, Hut tragen, Wanderhut oder was auch immer für ein Hut, immer sinnvoll. Und dann aber Cremes auftragen mit einem 50-plus-Faktor, besser 100. Es gibt Produkte, die explizit dafür zur Vorbeugung dieser aktinischen Keratose oder der Licht Keratose und damit auch des weißen Hautkrebs agieren. Und sehr interessant ist das DNA-Reparaturenzym Photolyase, das eine vorhandene aktinische Keratose sogar zurückbilden kann. Und dann gibt es noch Produkte, die im Alter Pigmentflecken günstig beeinflussen. Also da braucht man natürlich einen sehr hohen Lichtschutz zur Vorbeugung oder Verhinderung oder Verstärkung solcher Pigmentflecken. Da ist der Lichtschutzfaktor 3-mal so hoch wie das vorgeschriebene Minimum von 50. Und einige können sogar vorhandene Flecken wieder aufhellen. Und ein letzter Punkt ist natürlich das Kriterium, ist dieses Sonnenschutzmittel wasserfest? Und das betrifft nicht nur, ob man jetzt schwimmt, sondern auch beim Schwitzen. Denn da ist dann wichtig, dass das Sonnenschutzmittel gut einzieht und auch wenn man schwitzt und sich abtrocknet, noch weiterhin in der Haut vorhanden ist, damit man nicht ständig wieder neues Sonnenschutzmittel auftragen muss. Natürlich kann man sich jetzt eine Empfehlung für den eigenen Gebrauch aus dieser Stiftung Warentest und Ökotest irgendwie zusammenreimen oder einfach im Supermarkt was kaufen, ohne dass man so richtig weiß, was drin ist. Ich würde aber empfehlen, das ist so ein typischer Fall für eine gute Beratung in der Apotheke. Und auch wenn dieser Sonnenschutz dann vielleicht 1-2 Euro mehr kostet als im Supermarkt, ich denke, um Hautkrebs vorzubeugen, sollte einem das nicht zu teuer sein. Ja, das war heute wieder mal ein bisschen länger, aber ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich fasse da nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Sonnenschutz geht weit über Sonnenbrandvermeiden hinaus. Es betrifft vor allem schwarzen Hautkrebs. Wenn es darum geht, schwere Sonnenbrände in der Jugend zu vermeiden, weißen Hautkrebs muss man immer vorbeugen, auch noch im Alter. Da geht es darum, vor allem die aktinische Keratose zu vermeiden oder sogar zurückzubilden. Vor Sonne schützende Inhaltsstoffe sind in letzter Zeit in die Kritik geraten. Die werden potenziell ja auch großflächig über die Haut aufgenommen. Am sichersten sind wohl nach wie vor die mineralischen. Dass die Nanogröße und Aufnahme in den Körper relevant ist zurzeit unwahrscheinlich. Bei diesen organischen ist gesichert, dass sie in die Haut eindringen, auch dass sie instabil sind und dann potenziell krebserregende Abbauprodukte bilden können. Also zumindest sollte man nicht ein Sonnenschutzmittel mit solchen Sonnenschutzstoffen vom letzten Jahr wiederverwenden und schauen, dass man ein solches Mittel kauft, bei dem der deklarierte UVA-UVB-Schutzanteil auch tatsächlich stimmt. Gut fand ich die Kritik von Ökotest daran, dass in einigen Sonnenschutzmitteln Mikroplastik auftaucht oder nicht recycelte Plastikflaschen verwendet werden. Das passt gut zu meinem vorherigen Podcast. Und mein Tipp ist, das ist ein wichtiges Thema und echte Beratung gibt es dazu eigentlich nur in der Apotheke. Beide Tests, Öko und Stiftung Warentest, wurden zum Beispiel in der Deutschen Apothekerzeitung besprochen. Und es gibt viel mehr zu bedenken als in diesen Tests, nämlich Augen, Lippen und sensible Haut. Lassen Sie sich also lieber kompetent beraten. Ja, und dann wünsche ich uns allen eine schöne Sommerpause. Keinen Sonnenbrand, keine aktinische Keratose. Und dann hören wir uns, ich denke mal so im September wieder. Tschüss, alles Gute, bis dann, ciao.